Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 24. September 2012 zum Thema Testosteron macht Politik. Zu Gast ist Karin Kneißl, Juristin, Expertin für Völkerrecht, Lehrbeauftragte, Korrespondentin. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
So, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich, dass heute zu diesem Thema Testosteron macht Politik so viele den Weg hier raufgefunden haben, trotz der Einhausung des Kepler Salons durch die Baustelle. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich darf kurz noch ein paar Hinweise geben, bevor wir in Medias Res gehen. Es gibt von der Gastronomie Keinzel hinten die Möglichkeit, sich etwas zu holen oder etwas zu bestellen, wenn Sie vielleicht nachher essen gehen wollen. Wir haben hinten das Gästebuch auflegen, hier hinten aufliegen, wo Sie sich gerne verewigen dürfen. Sie können dort auch Ihre Willensbekundung festhalten, Freunde des Kepler Salons zu werden. Die sind immer gerne gesehen und gebraucht. Zum Ablauf noch, wir diskutieren ja nachher über unser Thema und da darf ich Sie bitten, mit Ihrer Wortmeldung so lange zu warten, bis Sie von unseren bezaubernden Assistentinnen das Mikrofon gereicht bekommen. Das hat den Sinn, dass wir dann Ihre Wortmeldung auch auf der Kepler Salon Webseite aufnehmen können und dort abhören können. kepler-salon.at, wenn Sie dort einmal vorbeischauen wollen. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich heute ganz außerordentlich, Frau Kneißl vorstellen und willkommen heißen zu dürfen. Frau Karin Kneißl, danke, dass Sie gekommen sind. Frau Dr. Kneißl ist geboren in Wien und studierte Rechtswissenschaften und Arabistik. Sie kennen sie bestimmt aus Funk und Fernsehen, sehr oft Gast im Club 2 und in ähnlichen Diskussionsformaten. Frau Kneißl hat postgraduale Studien zu internationalen Beziehungen hinter sich. Sie war jahrelang im diplomatischen Dienst und arbeitet heute als unabhängige Korrespondentin und Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten und auch diplomatischen Akademien. Sie ist Vizepräsidentin der Gesellschaft für politisch-strategische Studien, Strateg und Gründungsmitglied von Ärzte ohne Grenzen. Das ist eine schöne Vita und aus diesem Blickwinkel, der sehr breit ist, freue ich mich nun auf Ihren Vortrag, auf Ihre Einleitung bezüglich Testosteron macht Politik. Noch ein letzter Hinweis zu diesem Thema. Gibt es ein Buch von Frau Kneißl, es ist dort hinten erhältlich, bitte Büchertisch von der Buchhandlung Alex, wer sich also noch weiter vertiefen möchte. Und damit nochmal herzlichen Dank fürs Kommen und bitte um Ihre einleitenden Worte.
Vielen Dank, Herr Buttinger, vielen Dank, verehrte Damen und Herren, vielen Dank. Es geht auch an die Gastgeberinnen, Iris Mayer, unsere Kolleginnen, Frau Kieser-Beine sein darf. Einige Gesichter kommen bekannt vor, vom März, da ging es um den arabischen Frühling, der sich weiter gedreht hat. Der arabische Frühling war für mich auch Ausgangspunkt für das Entstehen dieses Buches. Es geht aber nicht nur um die Demonstrationen in der arabischen Welt, aber es war Auslöser. Nämlich dahingehend, als ich die ersten Bilder vom Tahrir-Platz sah und diese vielen jungen, und ich sage immer glatt rasierten Männer in ihren engen Jeans, es waren noch nicht die dickbäuchigen mit den Rauschebärten, die sozusagen dann ab Tag 6 und 7 dort waren.
Gut, also die ersten Bilder vom Tahrir Square waren für mich insofern ausschlaggebend für dieses Entstehen dieses Buches. Als ich nämlich die ersten Bilder sah, worauf ich mir wieder gern verweise, und ich glaube, ich habe das auch kurz im März getan, es waren nicht die dicken Rauschebärte, die hier die ersten Revolutionstage beherrschen, sondern es waren die jungen Männer in den engen Jeans glatt rasiert. Und das war diese säkulare Mitte, die sozusagen hier aufgestanden ist und gesagt hat, wir wollen etwas verändern. Frauen haben ihre Rolle in der Revolution gespielt und ich habe in dem Buch, wie gesagt, mehr die Männer als die Revolutionäre hervorgetan, aber ich werde auch auf die Frauen zu sprechen kommen. Aber ein Thema, das mich da sozusagen begleitete und das ich vom Unterrichten her, ich bin so in den letzten 20 Jahren, habe ich an mehreren Universitäten im arabischen Raum immer wieder unterrichtet, und da kam ein Thema von ehemaligen Absolventen oder noch Studierenden hoch immer wieder: Ich kann mir keine Hochzeit leisten. Ich kann nicht heiraten, und nicht heiraten zu können in der islamisch-arabischen Welt bedeutet für viele dieser jungen Männer zwischen 20 und 30, auch keinen Kontakt mit einer Frau in irgendeiner Form zu haben, solange nicht der Hochzeitstag festgelegt ist. Und wenn man jetzt diese Kraft nimmt, die eben auch der hormonelle Haushalt von Mann und Frau ist, Frauen haben 10% Testosteronanteil, aber wir sind sozusagen in gewisser Weise, ich würde nicht sagen hormonbestimmt, aber sie spielen eine Rolle in unserem Leben, dann ist das Testosteron, wenn man es jetzt medizinisch festmachen will, das Hormon, das das Männliche zum Mann macht und das positiv betrachtet den Mann auch dieses gewisse Durchsetzungsvermögen verschafft. Manche verbinden mit Testosteron dann auch oftmals Dominanz, Aggressivität. Aber es hat natürlich auch den Aspekt Fürsorge, Verantwortung, Führung in irgendeiner Weise zu übernehmen. Und viele dieser Männer sind also mit ihrer Kraft, mit ihrer Lust am Leben da und können diese weder beruflich umsetzen, mangels Arbeitsplatz, weil sie einfach keine Möglichkeit haben, hier ihre Energien umzusetzen. Und sie können es auch nicht eben auf einer intimen Ebene ausleben. Wir können dann nachher auch gerne noch zu der Frage kommen, wie ist es mit den Frauen, aber ich möchte mich sozusagen hier jetzt einmal auf die Männer konzentrieren. Und diese Problematik ist mir die letzten 20 Jahre irgendwie immer wieder durch den Kopf gegangen und ich hatte auch mit einem Endokrinologen, also einem Mediziner für Hormonfragen, Kontakt. Und wir haben ein oder andere zu der Thematik besprochen, wollten es ursprünglich gemeinsam schreiben, dann sprang der aber ab und ich habe mich sozusagen in das Thema hineingelesen über verschiedenste medizinische Handbücher und habe aber, bevor ich meine ganze Recherche begann, sowohl in Ägypten als auch in Jordanien und im Libanon noch eine Reihe von Interviews gemacht, um zu schauen, ob ich ungefähr auf dem richtigen Dampfer unterwegs bin oder ob das alles völlig in die falsche Richtung geht, diese Hypothese, von der ich ausging. Und habe in vielen Interviews mit Männern wie Frauen festgestellt, dass sie mir gesagt haben, und ich darf hier zum Beispiel Interviews mit Frauen nehmen, junge Anfang-20erinnen, die in Alexandria, in Ismailia auf die Straße gegangen waren in den ersten Tagen des Aufstandes und gesagt haben, als die Panzer heranrollten, liefen wir weg, weil wir wollten uns einfach nicht vom Panzer überrollen lassen. Hingegen die jungen Männer, 20- bis 30-Jährige, die da auch immer wieder eine Frage milieuabhängig, diejenigen, die sozusagen mit gutem Studium und aus besseren Verhältnissen, die sind auch weggeblieben, sind dann oftmals die jungen Männer, die nichts zu verlieren haben, weil sie arbeitslos sind, weil sie am Bau sind oder keine Arbeit. Und die, und hier kommt das Testosteron herein und der medizinische Aspekt, in völliger Risikoverblendung sich sozusagen auch vor die Panzer geworfen haben. Und Sie kennen die Problematik aus unseren Breiten, junge Männer, die sich am Wochenende mit 180 Sachen eben auf der Landstraße dastessen, die totale Risikoausblendung, das Ausschalten. Und auch das ist ein hormoneller Aspekt. Nun will ich in diesem Buch weder die arabische Revolution noch andere revolutionäre Ereignisse auf die Problematik Hormone herunterbrechen, darum ging es mir nicht, sondern ich habe versucht, zusätzlich zu den politischen, historischen Argumenten, die man für den Ausbruch von Situationen wie einer Revolution heranziehen kann, auch diesen biochemischen Aspekt hereinzubringen. Und wann hat man in der Geschichte schon Gelegenheit, junge Revolutionäre zu interviewen? Das letzte Mal war das vielleicht 1956 mit der ungarischen Revolution, 68 war eine andere Sache, da ging es nicht sozusagen um diese großen Fragen wie eben politische Veränderung, da ging es mehr um gesellschaftliche Veränderung. 1848, und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt nach 1848 blickt, einer meiner Lieblingsreferenzen, wenn es auch um die Veränderung in der arabischen Welt geht, weil damals wie heute Frage der rechtlosen Masse, die sich sozusagen auf die Straße begibt, aller beruflichen und Milieuseiten her, um einen Feudalismus loszuwerden. Und 1848 kann man in Österreich ganz gut studieren, beispielsweise über den Umweg der Literatur. Nestroy hat in seinen Theaterstücken oftmals als ein konstantes Thema den jungen unverheirateten Mann, der alles, aber auch alles tut, um zu einer Frau zu kommen und damit auch Status zu erreichen, Status in der Gesellschaft und sich eben auch als Mann darzustellen. Also das ist, wie gesagt, die 1848er Revolution, auch wenn man sie sich ansieht, von den Exekutierten und Verhafteten her, es waren zum Großteil, aber es waren natürlich auch Bauern und Arbeiter dabei, aber gestartet wurde sie von den unverheirateten Studenten, ähnlich wie eben auch in der arabischen Welt. Und diese 1848er, die nicht hingerichtet, nicht verhaftet wurden in Europa, die sind zu einem Großteil in die USA emigriert, galten dort als die 1848ers, die zu dem dort ohnehin schon vorhandenen Männerüberschuss noch dazugekommen sind. Also die USA waren eigentlich bis in die 1930er Jahre demografisch gesehen ein Land mit einem Männerüberschuss, was manche Soziologen, da gibt es eine ganz reiche Literatur mittlerweile schon in der US-Soziologie dazu, auch erklären, warum in den USA sozusagen der Gewaltpegel gerade mit West America sozusagen immer ein höherer war, mangels der Frauen. Diese 1848er sind dann sozusagen damals auch noch dazugestoßen. Ein Autor, den ich ein paar Mal zitiere, Gunnar Heinsohn, ein deutscher Soziologe, hat auch den Bürgerkrieg der 1860er, 70er Jahre in den USA versucht auch zu erklären, eben mit diesem Männerüberschuss, den man irgendwo loswerden wollte. Und inwieweit sozusagen unverheiratete junge Männer, angry young men, also das ist mittlerweile auch ein Begriff in der Sozialwissenschaft, der immer wieder fällt, zu einem Gefahrenmomentum werden kann für eine Gesellschaft. Margaret Thatcher, die frühere britische Premierministerin, hat einmal etwas schnippisch in den Anfang der 80er Jahre gesagt, there is no such thing as society, also Gesellschaft, kommen Sie mir damit nicht, das gibt's nicht. Aber wir haben gesehen, wie sozusagen jetzt gesellschaftliche Umwälzungen sehr wohl eine politische und eine wirtschaftliche Dilemma lostreten können. Und wenn man jetzt also weg von der Vergangenheit, und ich habe im Buch auch ganz kurz erwähnt, ein anderes vergangenes Beispiel, das ich hier noch anmerken will, die Kreuzzüge. Ich hatte in Graz bei einer Buchpräsentation noch einen Theologen eingeladen, mit dem ich viele Gespräche zu dem Thema geführt hatte, der eben auch klar hinter der These steht, dass die Kreuzzüge in erster Linie auch ein Versuch waren, die zornigen jungen Männer von den Straßen der europäischen Städte des Hochmittelalters zu holen, vor allem jene Zweit-Drittgeborenen aus alten Familien, die kein Erbrecht hatten, die also jetzt nicht das Herzogtum, den Hof oder was auch immer übernehmen konnten und die sich, Sie kennen es aus Romeo und Julia, die Capulets und die Montagus, die sich die Köpfe einschlagen, Milizien, also paramilitärische Gruppen im weitesten Sinne, damals wie heute, und hier war sozusagen das Kalkül der Kirche, man nehme diese geballte männliche Kraft, die da ist, und bevor sie sich bei uns in bürgerkriegsartigen Szenen die Köpfe einschlagen, kanalisieren wir diese Macht und leiten sie um als bewaffnete Pilgerzüge, wie sie ursprünglich hießen. Kreuzzüge kam dann erst im 14. Jahrhundert der Begriff. Und die waren ja auch nicht nur gegen Jerusalem gerichtet, die waren ja auch gegen die Slawen, die waren ja auch gegen die Katharer gerichtet und gegen die Iberische Halbinsel. Also hier hat man sozusagen mit diesem Kalkül gearbeitet, wobei ich vielleicht auch anmerken darf, dass die Kirche vielleicht damals auch viel mehr an der Realität sich orientierte, als sie das heute tut, an der gesellschaftlichen Realität von Bedürfnissen der Menschen. Und da ist sozusagen, diese Beispiele habe ich auch hineingenommen, aber ich möchte nicht sozusagen es an diesen historischen und an den aktuellen belassen, sondern ein Thema, das mich über Jahre auch begleitete, Auslöser war hier ein wunderbarer Roman von Amin Maalouf, der 1990 ein Buch herausgab, das unter dem Titel mehr oder weniger stand, Wohin sind all die Millionen Mädchen verschwunden im asiatischen Raum? Und dieses Thema hat sich seither nur verschärft. Sie kennen die Problematik China und Indien, wo in einigen Regionen massive Überschüsse heute von Männern im heiratsfähigen Alter sind. Also wir haben in Rajasthan, in Nordindien, in einigen Provinzen Chinas, das ursprünglich von der Geburt her natürliche Männerüberschuss, also die Natur sieht vor, dass 100, 300, 4 männliche Neugeborene auf 100 weibliche Neugeborene fallen, weil auch von der Biologie her vorgesehen, männliche Säuglinge eine höhere Säuglingssterblichkeit immer schon hatten. Und dann kommt natürlich auch das dazu, was offenbar in der Menschheitsgeschichte immer wieder war, dass also einfach junge Männer häufiger sterben als junge Frauen. Und dieses Verhältnis ist mittlerweile in einigen Regionen 130 zu 100 gefallen. Das heißt, sie haben 130 Männern, die zahlenmäßig 100 Frauen gegenüberstehen. Und dort ist die Problematik natürlich eine andere als in der arabischen Welt, wo diese Frauen zahlenmäßig vorhanden sind, aber die wirtschaftlichen Bedingungen, und hier gehe ich sozusagen wieder weg von dem ganzen endokrinologischen und hormonellen, es sind die wirtschaftlichen Bedingungen, die es letztendlich verunmöglichen, dass diese Männer sich eine Heirat leisten können. Und diese sich eine Hochzeit, eine Heirat nicht leisten können, bedingt, dass sie also sozusagen in Warteposition sind. Hier darf ich vielleicht auch noch anmerken, wir können das gerne später noch ausdiskutieren, der Blick des Westens fällt immer wieder auf den arabisch-islamischen Raum nach der Devise die arme Frau im arabisch-islamischen Raum. Ich wollte hier auch eine kleine Gegenposition aufbauen, nämlich dahingehend, dass wenn ich, wie gesagt, immer eine Milieufrage, aber wenn ich den Mittelstand nehme, und ich habe meistens mit Mittelstand zu tun, unter den Studierenden beispielsweise auch und viele Freundinnen in meinem Alter, die teilweise halb Österreicherinnen, halb Libanesinnen, Vater Deutscher, Mutter oder Vater Ägypter, Mutter Deutsche, die sind über die letzten 20 Jahre aus Deutschland, Frankreich, Österreich in die Region zurückgegangen, unter anderem, waren verschiedenste Gründe, aber ich habe oftmals das Argument gehört, als berufstätige Mutter habe ich es leichter, in Beirut oder in Kairo zu leben, weil einfach die Serviceleistungen ganz andere sind und weil die Männer auch viel mehr liefern müssen. Ja? Also der Alltag für eine Mittelstandsfrau in der arabisch-islamischen Welt, die Berufstätige, spielt sich ganz anders ab, als das in Europa der Fall ist, wo das sozusagen ein täglicher Hürdenlauf mit Terminen und Fristen. Und da auch ein Aspekt, der Anspruch der orientalischen Frau, ja. Also die hat teilweise an die Ehe und das, was er mitzubringen hat, rein jetzt an materiellen, viel, viel höhere Ansprüche, weil die Idee, dass man vielleicht auf 30 Quadratmetern gemeinsam anfängt und mit Ikea sich einen Kasten baut, ist nicht in der Form gegeben. Da hat die Orientalin einfach andere Ansprüche. Und ich kenne diese Problematik bereits in Bosnien anfangend und die wird verschärft sich dann sozusagen, je weiter man nach Südosten geht. Die Frage, also der überschüssigen jungen Männer, die sich keine Heirat leisten können, entweder weil die Frauen fehlen, wie in Indien und China, aufgrund der selektiven Abtreibung, das habe ich vorhin vergessen noch anzumerken, also diese Mädchen fehlen, pardon, habe ich vorhin den Gedanken nicht zu Ende gesponnen, diese Mädchen fehlen und haben zu fehlen begonnen, massiv in den späten 80er, frühen 90er Jahren, als Ultraschalluntersuchungen auch dort die Norm wurden. Und dank Ultraschall kann man ja ab dem vierten Schwangerschaftsmonat feststellen, ob Bub oder Mädchen. Und früher hat man die neugeborenen Mädchen in Dorfbrunnen ertränkt, verscharrt, wie auch immer. In China war es die Problematik Ein-Kind-Ehe, am Land ein Bub muss her, um den Hof weiterzuführen. In Indien gab es diese Vorschriften seitens der Behörden nie. In Indien sind es wie in vielen anderen Gesellschaften archaische alte Vorstellungen, die auch von den Frauen ganz, ganz stark betrieben werden. Ich brauche einen Sohn, weil der Sohn bleibt bei der Familie, der Sohn kümmert sich um die eigene Familie in der alten Versorgung, die Tochter heiratet und kümmert sich um die Familie des Mannes. Und hier interessant eben auch in Indien, dass auch im neuen Mittelstand, der sich ja teilweise auch kastenspezifisch herausgebildet hat, wir mittlerweile in einigen Städten fast ein viel schärferes Geschlechterverhältnis haben als am Land, weil eine Frau, die heute mit Anfang 30 sagt, als Softwareentwicklerin, wir haben uns was aufgebaut, ich lebe jetzt in Mumbai in einem schönen Viertel, ich wünsche mir nur 2 oder 3 Kinder, andere als meine Mutter und Großeltern, wir wollen nicht 8 oder 10 Kinder haben, aber ich will sicher gehen, dass eines meiner beiden Kinder ein Bub ist. Und wenn es kein Bub wird, dann wird abgetrieben. Und das hat sozusagen auch das Geschlechterverhältnis auch im sozusagen modernen Mittelstand geprägt. Und das ist, was mich besonders erschüttert hat, auch bei den Interviews und Recherchen, das hat nichts mit Bildung zu tun. Sondern das sind viel tief sitzendere sozusagen archaische Vorstellungen. Es muss ein Sohn her. Und diese Problematik des ungleichen Geschlechterverhältnisses ist mittlerweile, das haben die Demografen, also es wird uns vielleicht noch auf den Kopf fallen, Jean-Christophe Guillemoteau, ein französischer Demograf, der sich sehr stark mit dieser Frage beschäftigt, hat letztes Jahr, es war der 26. Oktober, als offiziell das 7-milliardste Baby das Licht der Welt erblickte, wahrscheinlich irgendwo in Indien. Und er hat damals gesagt, das Geschlechterungleichgewicht, also der Männerüberschuss, wird in 10 bis 15 Jahren ein Problem für die internationale Politik sein, wie es heute der Klimawandel ist. Also, und Gilmoto hat einige Recherchen gemacht, also auch Richtung Georgien, Bosnien, Albanien, Kosovo. Und auch hier haben wir mittlerweile eine Rückkehr, wenn Sie wollen, grob gesprochen, also er hat seine Recherchen verglichen, teilweise mit den Geburtenraten noch zur Zeit Sowjetunion oder Föderation Jugoslawien und heute, wo auch hier sozusagen archaische Vorstellungen wieder zurückkommen und ganz stark, also in einigen kaukasischen, aber auch südosteuropäischen Gesellschaften. Und das kann, wie so oft in der Geschichte, sozusagen noch zu neuen Gewaltausbrüchen führen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass Männer die Gewaltbereitereren sind. Das ist wirklich nicht die Stoßrichtung meines Buches. Sondern ich habe auch nicht versucht, hier irgendwelche Thesen als Antworten zu geben. Ich wollte eher Fragen aufwerfen, und das ist sozusagen auch das Schlusswort der ganzen Untersuchung gewesen. Ich wollte eher anstoßen dazu, dass man gewisse politische Veränderungen nicht in ihrer Rationalität überbewerten sollte, sondern meine berufliche Erfahrung, kleine Lebenserfahrung jetzt mit 47,7 Jahren, ist diese Frage des Viszeralen, die immer wieder hineinspielt. Ja? Wie sehr sozusagen der Mensch einfach als Primat unter Primaten gewisse Dinge ihn treiben und es ist Angst, Hunger, es sind Begierden. Und hier kommt eben auch diese wesentliche Frage des menschlichen Lebens herein. Wo kann ich hin mit meinen Gefühlen, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Trieben? Und wenn das aufgrund einer rigiden Gesellschaftsmoral, wie aktuell im islamisch-arabischen Raum, nicht anders möglich ist, dass man sozusagen hier mit einer Frau in irgendeiner Weise interagiert im öffentlichen Raum und man sich die Ehe nicht leisten kann, dann kann das sozusagen zu einer größeren Problematik noch werden. Oder wenn die Frauen überhaupt zahlenmäßig fehlen, wie in einigen asiatischen Gesellschaften, dann meinen auch hier einige Politologen, also das ist ganz interessant, habe ich dann festgestellt, es gibt in den USA 2-3 Stiftungen, die sich genau mit diesem Thema konkret beschäftigen, als das neue große sozusagen National Security Risk Assessment. Manche meinen, es könnte zu einer militärischen Konfrontation zwischen China und den USA kommen. Und aus US-Sicht wird genau dieses Thema also hier hineinbezogen in diese Szenarien, weil man behauptet in diesen Recherchepapieren, irgendwo wird man dann mit diesem Männerüberschuss, sprich als Kanonenfutter, hin müssen. Ja. Also das sind Aspekte, die heute in bestimmte sicherheitspolitische Kalküle hineingezogen werden. Und ganz zum Schluss noch, wie gesagt, das Buchtitel ist Testosteron macht Politik, reißerisch, aber das haben Buchtitel sozusagen an sich. Macht ist groß geschrieben, man kann es als Verb oder man kann es als Substantiv sehen. Ich glaube, dass einfach dieser eben Bauchaspekt stärker in der politischen Analyse wieder ihren Stellenwert finden sollte. Hat den vielleicht einmal, aber ist einfach in den letzten 30, 40 Jahren verschwunden. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund natürlich auch der Debatte Geschlechterverhältnis. Simone de Beauvoir, wir haben alle von ihr mal gehört, 1947 den Gesetz geprägt, der eben dann die Feminismusdebatte für die weiteren Jahrzehnte begleitete. On ne pas femme, on ne fait femme. Also man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Und das Biologische wurde völlig ausgeklammert über 40, 50 Jahre hinweg. Die Neurobiologie ermöglicht heute wieder eine gewisse sozusagen Zulässigkeit der Debatte, dass es vielleicht doch Unterschiede gibt, ohne dass das dann eine Wertigkeit führen sollte. Aber ich glaube, dass einfach diese Unterschiede, die Mann und Frau ausmachen, ich sehe sie als komplementär. Ich glaube nicht, dass es sozusagen eine Gleichheit irgendwo möglich ist, weil wir einfach anders hormonell ausgerichtet sind und von der Biologie her anders ausgestattet sind. Und da glaube ich einfach auch, und erlaube mir sozusagen das als Schlusswort, ich halte Männer für die besseren Revolutionäre. Womit ich jetzt besser unter Anführungszeichen vielleicht auch schicke, aber eine Revolution ist letztendlich dann, und Revolutionen müssen nicht unbedingt die Gesellschaft verbessern. Ja? Eine Revolution, man denke an die französische, hat eine Gesellschaft in ein gewaltiges Trauma auch hineingestürzt. Aber wenn ich sage, sie sind die besseren Revolutionäre, dahingehend, dass ein Mann bis zum Letzten, bis zum Äußersten geht und eben auch in dieser Risikoverblendung, die für mich dieser hormonelle Aspekt wesentlich ist, eben bis zum Alleräußersten geht. Und das unterscheidet Mann und Frau, wo die Frau wahrscheinlich vorsichtiger und sagt, nein, dieses oder jenes sozusagen traue ich mir in der Situation nicht zu. Sie können mich dann gerne in der Debatte auch darauf hinweisen oder korrigieren, die französische Revolution war von Frauen gemacht, ja, nur die französische Revolution fing als Hungerrevolte an. Ja. Die französische Revolution war ein Brotaufstand, wo die Frauen wegen ihrer hungernden Kinder an den Gittern von Versailles gekretzt haben. Ich fürchte, dass wir in vielen Gesellschaften auch noch Brotaufstände erleben werden. Und da werden die Frauen wieder an der Spitze gehen. Aber in den gegenwärtigen Occupy-Bewegungen, in den Indignados-Bewegungen in Spanien und Portugal, sehe ich Männer in erster Linie. Weil sie sind die Ersten, die unter die Räder gegenwärtig kommen. Sie können mit dieser Demütigung vielleicht auch weniger gut umgehen als Frau. Und ich darf vielleicht noch etwas Persönliches hier anmerken. Ich habe in meinen 14 Jahren dieses freischaffenden Lebens, das von Höhen und Tiefen gekennzeichnet war, und da war auch viel gestrampelt, und gegenwärtig auch wieder mal so eine Situation, wo man mehr strampelt als sonst was. Aber ich habe mir oftmals gedacht, wenn ich unheimlich wütend und zornig einfach war, weil man vom System sozusagen wieder mal verdrängt wurde, weil man einfach da gesessen ist in einer Ohnmacht, weil Beruf nicht weiterging, und man alleine ist, ja, in jeder Hinsicht alleine, dachte ich mir immer wieder, gut, dass ich eine Frau von Mitte 30, Anfang 40, Mitte 40, wann immer diese Situationen waren, bin. Weil wenn ich mich jetzt in die Schuhe eines jungen Mannes versetze von Anfang 20, mit der Wut, die ich gerade in mir aufkeimen spüre, und nicht meine Lebenserfahrung und nicht auch das, was die Frau eben in ihrem zyklischen Denken anders ausrichtet, Frauen agieren autonomer, autarker, Männer gehen raus, Frau frisst Depression in sich hinein, Mann geht mit der Depression hinaus. Da wäre ich wahrscheinlich damals irgendwann mal auf die Straße gegangen und hätte vielleicht auch etwas kaputt gemacht. Ja. Also,
ich stelle mir sie gerade vor mit einem Pflasterstein, wie den Jusker.
Vielleicht kommt es noch vorher. Also das, wie gesagt, das ist auch dadurch viel persönliche Überlegungen in das Ganze immer wieder hineingebracht. Und es ist nicht ein Buch gegen Frauen, nicht ein Buch gegen Männer oder sonst etwas, weil das hat in der einen oder anderen Debatte war das vielleicht das ein oder andere Missverständnis, sondern, und ich will, wie gesagt, wirklich nicht aufs Hormonelle runterbrechen, aber ich glaube, man sollte für manche Erklärungen nicht nur das Rationale, das Chronologische und so weiter hineinbringen. Es spielt sich irrsinnig viel hier im Bauch ab. Es ist einfach das Viszerale, das Menschen irgendwie dann bewegt. Und ich habe in der Schule Canetti, Masse und Macht mit Begeisterung gelesen, dann noch einmal und jetzt für das Buch auch wieder, weil mich das einfach fasziniert hat, wie er also die Masse beschreibt, wo der Einzelne sich auflöst und wie die Masse sich bewegt und die Masse eben Politik macht. Canetti spricht auf seinen 300 Seiten nicht ein einziges Mal vom Unterschied zwischen Mann und Frau in der Masse. Und ich glaube, da ist ein Unterschied. Und ich bin, wie gesagt, ich bin nicht mit der Genderforschung in irgendeiner Weise jetzt routiniert, aber Männer in der Masse, und ich habe es jetzt wieder beobachtet, agieren anders als Frauen. Und das macht das ist nicht nur kulturelle Prägung meines Erachtens, sondern da steckt irrsinnig viel Biologie einfach drinnen.
Okay.
Bitte.
Danke für diese Einblicke. Frau Schneider. Danke sehr. Erlauben Sie mir die erste Frage zu stellen, bevor wir in die Publikumsdiskussion gehen. Können wir noch kurz den Schritt zur aktuellen Situation wagen, nämlich diese Proteste gegen dieses Anti-Islam-Video? Wie sehen Sie da die Protestanten? Sehen Sie da wieder die jungen Leute davor oder sind das die mit den Bärten? Sind die vorgeschoben, sind die instrumentalisiert im Sinne eines Kreuzzugs?
Diese Gewaltausbrüche sind einfach ein Ventil, um Ärger, Zorn und so weiter rauszulassen. Ja. Und wenn es jetzt was anderes gewesen wäre, dann hätte das sozusagen dieses Momentum geboten. Es ist die Unzufriedenheit, ist in all diesen Ländern noch um einen Grad schlimmer geworden, als sie vor ein, zwei Jahren war, weil die Jugendarbeitslosigkeit ist noch mehr gewachsen. Die Hoffnungslosigkeit, es ist einfach keine Perspektive da, dass es irgendwo irgendwann besser werden könnte. Und die schlimmsten Ausschreitungen waren nicht unverwunderlich, sozusagen nicht überraschend in Pakistan, wo einfach die Situation eine besonders dramatische ist. Kurios auch, am Freitag waren in Kairo vor der amerikanischen Botschaft 200 Demonstranten, in Wien waren 700 Demonstranten. Ja. Also nur sozusagen auch zur Zahl, da ist das eine oder andere vielleicht auch medial überbewertet worden. Aber mich erinnert manches fatal an den Karikaturenstreit von 2006, wo unglaublich viel geschürt wurde im Vorfeld, damit überhaupt all die Leute auf die Straßen gehen. Ich sage immer, man musste erst diese Hunderten von dänischen Flaggen fabrizieren, bevor man sie verbrennen konnte. Also da war ein logistischer Aufwand im Vorfeld für diese Gewaltausbrüche da. Die gibt's nicht in den Mengen in Beirut oder in Damaskus, um sie zu verbrennen. Und das andere ist natürlich auch, dass man gegenwärtig in vielen Gesellschaften die Rückkehr zum Religiösen einfach auch als willkommenes Element nimmt, um in einem Vakuum etwas neu aufzubereiten. Ja. Also wir hatten vor einigen Monaten den Pussy Riot Prozess in Moskau, der ja auch um ein religiöses Thema sich drehte. Ja. Und irgendwo. Aber Putin wusste die Mehrheit der Russen hinter sich in dem Prozess, weil die Mehrheit der Russen sich in ihren religiösen Gefühlen verletzt gefühlt hat. Und ich habe mir im Zuge dieses Prozesses, weil hier ein Aufschrei, und ich habe diesen Aufschrei geteilt, ja, was passiert und was macht man, schauen Sie sich den Paragraphen 188, ich glaube 100 Paragraph 188 des österreichischen Strafgesetzbuches an.
Rechtlichmachung
von religiösen Symbolen, und Sie bekommen bis zu 2 Jahre Haft. Wir haben in vielen Gesellschaften sozusagen rein rechtlich diese Möglichkeiten, und es ist im Moment meines Erachtens eine ganz brisante Gratwanderung. Dafür bräuchte man Menschen mit einer gewissen humanistischen Hintergrund, den haben wir nicht in vielen Entscheidungsebenen, eine humanistische Bildung, aber die sozusagen diese Gratwanderung gehen könnten zwischen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, künstlerische Freiheit, all diese sozusagen Errungenschaften einer offenen Gesellschaft versus Verletzung religiöser Gefühle. Ja. Also ich sehe da eine ganz brisante Debatte auf uns zukommen, und hier, wenn Sie, ich wurde von einem Journalisten in einem Interview vor ein paar Tagen gefragt, ob ich auch militantes Christentum in Europa kommen sehe. Ich sage seit Jahr und Tag, wir werden auch militante Christen bei uns erleben. Und ich glaube, dass wir einfach hier einen willkommenen Anlass hatten, um ein Kulturkampfthema neu aufzubereiten. Ja. Dass da gewisse Leute dann noch Öl ins Feuer gießen, ist bedauerlich. Dass sich gewisse Leute provozieren lassen, ist auch bedauerlich. Aber es ist ein willkommener Anlass, um diesen alten Gegensatz Orient-Okzident sozusagen neu hochzufahren. Er ist immer da gewesen. Er ist halt heute noch ein Stückchen brisanter, weil es gab einen Irakkrieg, es gab einen Afghanistankrieg. Diese Kriege sind noch nicht zu Ende. Und wir haben einfach gegenwärtig, glaube ich, und das ist nicht etwas, was ich auf die arabisch-islamischen Gesellschaften reduziere, das, glaube ich, ist auch in den europäischen gegeben, wir haben einen gewaltigen Grad an Hoffnungslosigkeit da.
Mhm. Und no options. No future. Wir befinden uns mitten in der Post-Punk-Generation sozusagen.
Und wenn Sie heute revoltieren wollen, dann können Sie eigentlich nur revoltieren. Sie können heute mit 3 Nasenringen die diplomatische Akademie machen. Ja, das ist alles kein Problem mehr. Ja, damit können Sie heute nicht mehr revoltieren oder anstoßen. Ja, alles schon erlebt. Sie können eigentlich heute nur mehr, indem Sie konservativer sind, indem Sie frömer sind, indem Sie orthodoxer sind, damit können Sie heute sozusagen die Gegenbewegung machen. Und das ist, glaube ich, im Kommen.
Okay, gut, damit ist die Diskussion eröffnet. Sie haben sich schon das Mikrofon gekrallt. Ansonsten bitte ein Zeichen mit der Hand, damit ich sehe, wer Frage hat. Dann sind Sie dran, bitte.
Ja, ich möchte anschließen an Ihre Behauptung. Also es spielt sicher eine sehr große Rolle, und auch Ihre Vergleiche, sogar bis hin zu den Kreuzzügen oder zu 1848, waren da recht anschaulich. Was, glaube ich, aber auch in jetzt sich in der arabischen Welt doch abspielt, ist auf der einen Seite was man jetzt sieht, diese Demonstrationen gegen die Schmähvideos und so weiter. Aber für mich war das schon ganz interessant, dann auch ein E-Mail von dieser Bewegung Awas zu bekommen, die darauf hinweist, dass man, wenn man es genauer recherchiert, wie viele eigentlich da wirklich demonstrieren und wie viele sogar inzwischen dagegen demonstrieren, gegen solche Leute, eigentlich fast eine überwiegende Mehrzahl der Muslime gegen solche Auswüchse ist und sogar jetzt inzwischen ja die Salafisten, die also den US-Botschafter getötet haben, vertrieben worden sind von dort aus Benghazi. Also da gibt es offensichtlich eine große Gegenbewegung der Bürgerlichen gegen dieses Überhandnehmen der extremen Muslime in der öffentlichen Wahrnehmung. Und was mir nur komisch vorkommt bei dem Ganzen ist, dass unsere Medien eigentlich dauernd das Bild transportieren von, um Gottes Willen, die ganze muslimische Welt ist im Aufruhr, es kommt gleich der Weltbrand, wir müssen unbedingt was tun. Und wenn man dann die Realität sieht, fragt man sich, da muss ja ein Sinn dahinter stecken, dass unsere Medien das so betreiben und unsere Politik das auch so betreibt.
Ja, also ich glaube nicht, dass die Salafisten aus Benghazi schon vertrieben sind. Ja, das war ein Aufstand der Menschen. Die Salafisten sind dank Katar und Saudi-Arabien hier sehr massiv präsent. Auch in Ägypten, da sind sie im Parlament mit fast 25%. Also vertrieben sind sie nicht.
Ja, aber zumindest eine Gegenbewegung.
Es gibt eine Gegenbewegung, ja. Nur andererseits, ich bin die erste Kritikerin und ich kenne viele Freunde aus der arabischen Welt, die auch mir genau dieses Argument eben dann noch bestärken. Solange die österreichische Bundesregierung, die Deutschen, wer auch immer, mit einer saudischen Regierung sozusagen so ist, ja, solange ist euer Bekenntnis zu einer Veränderung in der arabischen Welt nicht glaubwürdig. Und gerade jetzt auch vor diesem Hintergrund wieder der wechselseitigen Schmähungen. Ja. Und hier dieser Film, der in den USA gezeigt wird, auch in einem Kino und als Film produziert wurde. Ja. Das Video ist ja sozusagen an sich eine Verniedlichung. Es war ein echter Film, der für ein Kino produziert wurde, auch mit Mini-Budget, aber es wurden einige Millionen Dollar hineingesteckt. Da war eine Gruppe von evangelikalen Christen dahinter, die ganz genau gewusst haben, was sie machen. Ja. Und das Buch Clash of Civilizations mit Fragezeichen als Artikel, dann als Buch von Sam Huntington, 1995 veröffentlicht, ist ein Bestseller geworden in zwei Staaten, wenn Sie so wollen. Das eine ist die Islamische Republik Iran, weil dort war es eine Bestätigung dafür, dass der Universalismus, so wie ihn die europäische Aufklärung herausgebracht hat, nicht existiert, weil es gibt kulturelle Bruchlinien, laut Huntington und laut all dieser Personen, die sich in dieser Argumentation wiederfinden. Und es ist dann ein Bestseller geworden in den USA, weil man hier natürlich auch wiederum ein neue Feindbilder aufbauen konnte. Also dieses Thema ist nicht neu, es ist relativ alt, es ist von den Geisteswissenschaften, von Akademikern, nicht nur von den Medien aufgebaut worden. Da gibt es sozusagen viele, viele Ursachen. Plus schwebt über all dem auch noch dieser alte Orient-Okzident-Gegensatz, Perserkriege, Griechenbefreiungskriege, es geht alles immer wieder hoch. Ja. Und ich fürchte, dass die Problematik uns erhalten bleiben wird. Weil die Problematik einfach und da komme ich wieder auf das zurück, eben von wegen, das Religiöse sticht in ein Vakuum hinein. Der Islamismus ist entstanden als Antiglobalisierungsbewegung unter anderem. Ja, es gab viele, viele Ursachen, aber es war natürlich auch eine Gegenreaktion auf eine Gesellschaft, in der man sich nicht wiederfand, weil sie zu verwestlicht war. Ja.
Okay, versuchen wir noch mehrere Fragen zu bekommen. Wir werden in diese Aspekte oder noch hineinkommen, glaube ich.
Es ist interessant, Sie haben jetzt die Masse mehr oder minder nur angesprochen. Jetzt hat aber den größten Testosteronanteil ja die Macht haben. Die Herrscher, die politischen Herrscher, die Könige und sonstige Leute. Und wie ist es da eigentlich mit Frauen an die Macht? Es hat eine Kleopatra gegeben, es hat eine Königin von Saba gegeben, es hat sogar eine Päpstin gegeben. Also ist dieser Testosteronanteil unterschiedlich verteilt? Diese Menschen bewegen ja die Massen und die müssen ja wesentlich stärker sein, als wie die dann ja nur Mitläufer sind in meinem Sinn.
Nein, es ist, ich habe mich genau mit dieser Frage auch eingangs auseinandergesetzt und ich schreibe es auch in dem Buch, dass natürlich Ob das jetzt die Debatten rund um einen Dominique Strauss-Kahn oder rund um einen Schwarzenegger oder einen Berlusconi, darüber wurde genug geschrieben, ja, und dass sozusagen all diese Personen einen höheren Testosteronhaushalt haben, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, da gab es nie eine Speichelprobe bei Hitler, bin ich mir überhaupt nicht sicher. Das waren andere Motive. Aber nehmen Sie auch einen Henry Kissinger. Ja, Henry Kissinger hat den Satz in Washington gebracht und er ist nun wirklich kein schöner Mann. Er ist intelligent, aber nicht schön. Er hat gesagt, Macht ist das größte Aphrodisiakum. Ja, also er hat sich genau auch in diese Reihe eingereiht. Ja, die Debatte rund um Bill Clinton und so weiter. Ja, mir sind all diese Themen bewusst und ich reihe jedenfalls auch einen Wladimir Putin in diese Riege hinein. Aber mich hat interessiert bei dem Buch, meine Stoßrichtung war die Masse, weil mich interessiert das revolutionäre Element und nicht, wie gesagt, jetzt das von einsamen Entscheidungsträgern, die hier zweifellos ein stärkeres sozusagen Durchsetzungsvermögen haben. Mein Zugang zu dem Buch, und das schreibe ich, mich interessieren nicht diese Individuen, die mir bewusst sind, mit denen ich mich auch da und dort einmal beschäftigt habe im Rahmen ja einfach von Literaturrecherche, aber mich hat wirklich die Masse interessiert.
Haben Sie Maggie Thatcher ausrecherchiert hinsichtlich Testosteron? Es gab da das Gerücht, sie hätte sich mit Testosteronsalbe behandelt, um aggressiver zu werden oder
nein, aber
wirkmächtiger. Ich kenne das Gerücht, ich weiß nicht, ob es wahr ist.
Nein, aber Maggie Thatcher ist für mich ein Beispiel von vielen anderen Frauen, die in höhere Ebenen sich hinaufgekämpft haben, die dann sehr männlichen, einfach aufgrund dieses Kämpfens, wie auch immer. Und Maggie Thatcher hat immer ganz bewusst gesagt, sie hatte keine einzige Frau in ihrem Kabinett und sie wollte auch mit keiner Frau arbeiten. Und das kenne ich von vielen Frauen, ja, die in höheren Ebenen hinaufkommen und die sagen, ich arbeite lieber mit Männern. Und Maggie Thatcher ist hier ein Paradebeispiel, wie auch immer jetzt ihr Hormonhaushalt, aber das gilt es nicht zu beantworten. Sie war in der glücklichen Lage, würde ich mal sagen, dass sie einen Mann gefunden hatte, der ihr den Rücken freigehalten hat und der sie auch als Frau wahrnahm. Ja? Also Maggie Thatcher war nicht sozusagen nur die asexuelle Politikerin, sondern sie hat sehr wohl auch einen Mann in Gestalt eben ihres Ehemannes gehabt, Dennis Thatcher, der ihr eben in vielerlei Hinsicht, glaube ich, den Rücken freigehalten hat. Also die Sache ist um einiges komplexer bei Margaret Thatcher. Aber diese Individuen, ja, die wichtig sind, die haben mich, und das sage ich eingangs im Buch, sie haben mich hier bei dieser Recherche nicht interessiert, ich habe sie ausgeblendet, weil mich sozusagen interessiert hat, und wenn Sie jetzt eine Recherche machen, dann können Sie auch nicht immer alles sozusagen einbeziehen, dann machen Sie sozusagen auch einen Auszug, um sozusagen einen Fokus auf etwas zu setzen, weil sonst verzetteln Sie sich ja völlig. Was nicht heißt, dass mir das nicht bewusst ist, ja, das sage ich sehr wohl, dass mir das bewusst ist, aber die Problematik ist einfach die, dass wenn sich eine Masse in Bewegung setzt, ja, und wenn hier eine Masse von zornigen jungen Männern sich in Bewegung setzt, diese anders agiert, als wenn es sich eben hier um junge Frauen handelt. Und das habe ich einfach auch in Interviews versucht, dem nachzugehen.
Wie wir wissen, ist Revolution, das ist keine Rodelpartie, ne? Wie es so schön heißt. Bitte.
Ja, also was ich eigentlich beobachte, dass das ja gerade auf die westlichen Staaten hier übergreift. Also dass gerade hier die jungen Männer, also auch aus dem arabischen Raum, also nicht sehr viel friedlicher werden auf Dauer. Weil ja zu beobachten ist, dass hier die Medien ja auch ziemlich stark mitwirken, zu polarisieren. Also was wir zum Beispiel an der Basis machen müssen, um das aufzufangen, diese Entpolarisierung, ist unendlich viel Arbeit, weil da besteht eigentlich die Gefahr, dass wir im Rahmen der weiteren Aushungerung der Staaten, also die Leute werden hier, ja, wir werden mehr ausgehungert, weil wir einfach mehr Geld abgeben müssen und mehr Zinsen zahlen müssen, nicht das Gewaltpotenzial insgesamt wächst, weil wir einfach mehr hungern werden. Also so, wenn man das mal in die Zukunft projiziert, was uns in den nächsten 10 Jahren passiert. Und da denke ich, sollte man eigentlich überlegen, ob nicht sogar eine Strategie dahinter steckt, das aufzuputschen. Weil das scheint mir sehr fragil, also was da passiert ist mit dem Video und das dann in den Medien so breit getreten wurde, das hat ja nicht nur in den arabischen Staaten gewirkt, vor allen Dingen auch hier. Und wenn in Wien, wie viel waren das da, 700 da demonstriert haben, in Wien mehr als in Ägypten,
ja.
Das bedeutet ja ganz viel, dass da eine Polarisierung passiert, die uns zu schaffen macht und uns möglicherweise in Kriege reinlockt. Also das möchte ich mal ganz scharf formulieren.
Ja, danke.
Es sind Auseinandersetzungen heute im Gange in verschiedensten größeren städtischen Agglomerationen. Sie haben, wenn Sie Groß-Berlin nehmen, die Bandenkriege zwischen den türkischen, arabischen, tschetschenischen jungen Männern, die sind Legende. Ja, also das gibt es mittlerweile schon in der zweiten Generation. Und ich mache mir persönlich große Sorgen, vor allem um ein Land wie Frankreich, das ich ein bisschen besser kenne. Die Banlieue, also die großen Vororte der französischen Städte, hier haben sie ein gewaltiges Risikopotenzial. Und ich greife das auch im Buch kurz auf, weil als ich mitten im Schreiben war, passierte auch die Geschichte mit dem Mohamed Merah, wenn Sie sich erinnern, im Jänner, Februar, der Amok-Schütze von Bordeaux, Toulouse. Ich habe mir ein bisschen sozusagen seine Vita ein wenig angesehen und er hatte ja von sich selbst auch Videos in YouTube gesetzt. War für mich in irgendeiner Weise, ohne, und es ist jetzt wissenschaftlich nicht korrekt, über jemanden zu schreiben, den man nicht, wo man auch Augenschein einmal genommen hat, dass man sozusagen sich hier sein, ich will mir kein Psychogramm zutrauen, aber er fällt für mich ein wenig in diese Gruppe von jungen Männern hinein, die einfach schwer verzweifelt sind. Ja? Und ich will jetzt nicht irgendwie entschuldigen, die Morde, die er gemacht hat, aber da war der Islam für ihn ein Aufhängsel. Ja? Und er hat sich ja zum radikalen Muslimen erst 1,5-2 Jahre vor seinen Taten bekehrt. Er war vorher einfach ein, sage ich mal, unglaublich energiegeladener junger Mann, der nicht wusste, wohin mit seiner Energie. Ja?
Darf ich nochmal nachfragen hier, die Frage nochmal aufgreifen, ob denn hier Strategie dahinter stünde? Sprich, in welcher Gesellschaftsform auch immer? Von den Medien, von.
Nein, das ist.
Gibt es hier ein Mastermind?
Nein. Nein. Also ich verwehre mich immer gegen Masterminds und Strategien irgendwo, weil. Das klingt jetzt vielleicht etwas versnobbt, aber ich habe nicht bislang die Ehre gehabt, so wirklich brillante, intelligente Menschen kennenzulernen, die so perfide über einen langen Zeitraum hindurch wirklich an etwas planen konnten. Ich hatte Gelegenheit, in ein paar, ja, wie soll man sagen, Entscheidungsträger-Ambienten drinnen zu sein. Und die Mediokrität dieser Menschen ist bedrückend, das ist beängstigend, ja. Nicht ihre Intelligenz und ihre Perfidität. Also da geht so viel aus Zufällen, aus Fügungen heraus. Also ein Stratagem, das da über dem allen ruht, sehe ich nicht. Weil einfach diese mediokren Leute lassen ja die intelligenten Leute gar nicht ran. Weil die könnten ihnen ja was wegnehmen von ihrem Fleischtopf. Und ich sehe viel mehr sozusagen heute die Probleme und was in Europa überschwappt, sind zweifellos zum einen diese Probleme zwischen eben unterschiedlichen Kulturkreisen, wo, wenn sie das Geld nicht mehr haben werden in Frankreich oder in Großbritannien, das seit Jahrzehnten hineingekleckert wird in diese Vororte, damit man mit Projektprogrammen und diesem und jenem die Leute irgendwie beschäftigt. Das sind ja alles nur geschützte Werkstätten. Ja? Das hat ja nichts mit einem Arbeitsmarkt zu tun. Pardon?
Wir machen ja, keine Co-Kommentare, bitte.
Das Budget wird fehlen. Das wird demnächst fehlen. Und da wird es sozusagen Krawalle geben, die viel, viel schlimmer noch werden als die wir in Frankreich 2005 erlebten. Und ich zitiere im Buch auch einen Film, vielleicht haben Sie ihn auf Arte gesehen, ist vor 4-5 Jahren als TV-Arte-Film ausgestrahlt worden, mit Isabelle Adjani, Heute trage ich Rock, ist die Geschichte einer Lehrerin, die sich widersetzt dem ungeschriebenen Gesetz, nur in langen Hosen in ihrem Vorort in die Schule zu gehen. Ja? Weil sonst könnte man zu aufreizend sein. Und hier haben wir bereits eine Schwelle überschritten von Sittenwächtern, selbsternannten da und dort, wo sozusagen einfach neue Probleme sehr rasch explodieren können. Aber ich sehe die Probleme in Europa nicht nur in den gemischten Gesellschaften da und dort, wo sie auseinanderkrachen könnten. Ich sehe die Probleme in Europa vor allem jetzt auch gegenwärtig dargegeben, wo sie eine Arbeitslosenrate haben, die mittlerweile in einigen europäischen Staaten höher ist als in vielen afrikanischen Staaten. Wir haben afrikanische Verhältnisse in Europa, was Arbeitslosigkeit anbelangt. Und wo es in meines Erachtens in vielen Bereichen auch eher wieder die jungen Männer sind, die unter die Räder kommen, als die Frauen. Und ich habe hierfür jetzt keine empirische Datenanalyse und ich mag fehlgehen in meinen Beobachtungen. Ich sage das daher mit einer gebotenen Vorsicht. Aber als Lehrende, wo ich sehe, viele der jungen Leute, die ich in den letzten 5, 8 Jahren unterrichtet habe, die von einem schlecht bezahlten Praktikum ins nächste stolpern, schaffen es die Mädels teilweise besser. Die sind einfach irgendwie anders organisiert und praktischer als die Burschen. Mhm. Und die kommen irgendwo noch viel mehr unter die Räder.
Wir werden dann nur versuchen herauszufinden, wie man denn mit dieser Situation umgeht, aber bitte.
Ich möchte den Weg gern zu uns hierher bringen, und zwar zwei Aspekte. Das eine ist Politik bei uns, Testosteron macht Politik bei uns. Die Frage, ob Sie das so sehen, Kärnten, Niederösterreich, manche Politiker, wenn man sie sieht, hat man das Gefühl, halt, dass da ist das Testosteron, egal ob es noch wirksam ist oder nicht, relativ stark wirksam, die eine Frage. Und das andere, beim Schulsystem habe ich das Gefühl, dass das Schulsystem Gestagen und Östrogen ist. Das heißt, die Klassen, so wie sie aufgebaut sind, sie haben die Mädchen zuerst so gezeigt und die Burschen so. Das Schulsystem ist eher so aufgebaut. Haben Sie das angeschaut? Haben Sie geschaut, wie das ist? Ja. Würde mich interessieren.
Ja. Danke. Vielen Dank für diese sehr relevante Frage. Ich war selbst 5 Jahre in der Kommunalpolitik in Niederösterreich tätig. Und genau das war für mich einer der vielen Beweggründe eben auch für das Buch, weil ich eben Gemeinderatsdebatten als einzige Frau, als einzige Nichtbäuerin im Gemeinderat eben in dieser Form auch miterlebt habe. Und es war für mich eine interessante sozialwissenschaftliche sozusagen Studie, 5 Jahre Gemeinderatsarbeit. Aber es ist nicht sehr viel weitergegangen, weil das wurde nach der Gemeinderatssitzung bei viel, viel Alkohol entschieden. Und dafür habe ich nicht den Saumagen, um das mitzumachen, sozusagen. Ja. Und da habe ich irgendwie mitbekommen, wie sozusagen Flächenwidmungspläne umgewidmet werden und so weiter. Das ist mir vollkommen klar und ich schreibe das auch im Vorwort, dass gerade auch meine Gemeinderatserfahrung in Seibersdorf einer der Gründe war, sozusagen, auch hier das in diese Richtung hin zu erörtern, weil das spielt sich auf einer anderen Ebene ab und nicht nur auf der Kommunalpolitik eines 500-Seelendorfes. Ich bin relativ viel unterwegs auch so in Energiekonzernen, weil ich mich mit einer anderen Form von Energie, nämlich mit Erdöl und Erdgas auch beschäftige. So, in die Richtung schauen. Da bin ich meistens der einzige Rock. Weil das ist einfach eine Männerdomäne, Energiekonzerne, und das hat auch gute Gründe, und da kommen wir auf die Berufe zurück. Ich habe beobachtet im Laufe der Jahre, Berufe, die sich verweiblicht haben, haben einfach auch an Autorität verloren. Also der Lehrer war früher im Dorf, das war eine Autoritätsperson. Richter sind heute Frauen und die machen teilweise ihre Arbeit nicht so gut, wie sie sollten. Ja. Hat viele, viele Ursachen. Was die Schulen anbelangt, da haben wir heute natürlich eine Situation, dass Buben nicht raufen dürfen, dass alles besprochen werden muss, dass diese sogenannten weiblichen Skills von wegen, jetzt reden wir mal und malen und setzen uns auseinander, für die kleinen 6-jährigen Buben nicht das Wahre ist. Und wenn diese 6-jährigen jetzt auch noch aufwachsen mit alleinerziehenden Müttern, wo es kein männliches Rollenbild in irgendeiner Form gibt, und weil es auch keinen Fußballverein mehr gibt oder niemanden im Ort oder sonst wer, der die Buben einfach spielen lässt und dass sie sich vom Baum runterhauen dürfen, ohne dass eine aufgeregte Mutter sagt, tu dir nicht weh. Das sieht ein Mann anders, das sieht ein Vater anders. Der lässt den Buben einfach sich auch den Schädel einhauen und wehtun. Aber dann kommt der Psychologe, dann kommt der Anwalt, dann kommt der Mediator, weil sich die zwei halt ein bisschen am Schulhof geprügelt haben. Und da muss wieder mal was besprochen werden. Und darin sehe ich sozusagen auch ein Problem, dass es früher oder später, glaube ich, wird das Ganze auch wieder krachen. Ja? Also wir sind da mit also wirklich schnellen Schritten in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Da waren da hinten.
So, die nächste Wortmeldung ist da.
Ja. Ich sehe einen großen Widerspruch im Verhalten der frustrierten arabischen jungen Männer. Denn einerseits ist ja ihr Problem begründet in der strikten Sexualmoral im Islam. Da gab es ein Schulbuch in Österreich für den islamischen Religionsunterricht zum Beispiel von einem Islamgelehrten. Der hat allen Ernstes die Frage abgehandelt, ob der Mann die Frau sehen darf, bevor er sie heiratet. Und wir alle wissen, Sexualität außerhalb der Ehe ist im Islam ein Kapitalverbrechen. Also man hat diese extrem strenge Ordnung, die den jungen Männern verbietet, in irgendeiner normalen Weise Kontakt zu haben zu Frauen. Am Mangel an Frauen liegt es ja nicht. Also wäre alles eigentlich vorhanden, um normale Verhältnisse zu haben. Und jetzt sieht man aber dieselben jungen Männer im Fernsehen wütend für den Islam demonstrieren. Diese zwei Dinge gehen für mich nicht zusammen.
Okay, danke.
Ja, also es ist, dass das einander nicht treffen dürfen, nicht sehen dürfen vor der Ehe, die kuriose.
Würden Sie das Mikrofon warten?
Die Ehe auf Zeit, die ja. Sind, bitte, wenn Sie das.
Ja. Mit der Ehe auf Zeit, danke schön für den Einwurf, kann ich gerne mit beiden beantworten. Ich habe es im Buch relativ ausführlich behandelt, weil mit der Ehe auf Zeit bin ich in Kairo ständig konfrontiert worden. Ja. Ich fange vielleicht mit Ihrer Frage an und darf dann noch einmal zum Herrn zurückkommen. Die Ehe auf Zeit ist eine Möglichkeit, dass Mann und Frau einander außerhalb der Ehe begegnen. Und die kann eine Stunde dauern oder 90 Jahre. Also das ist sozusagen eine Form, wo der Mann sich die Hochzeitskosten erspart und alles, was dazugehört. Für die Frau wird es dramatisch, wenn der Mann das Stück Papier, in dem man diesen Vertrag aufgesetzt hat, der nicht am Zivilgericht registriert wird und somit dann kein legaler Ehe ist, sondern nur vor zwei Zeugen, jeder bekommt ein Exemplar dieses Vertrages auf Zeit, wenn er damit nicht herausrückt oder wenn der verloren geht, dann ist sie in gewisser Weise gefangen in dem Ganzen. Und besonders dramatisch ist es, wenn dann Kinder geboren werden aus diesem außerehelichen Verhältnis, weil diese Kinder überhaupt keine Absicherung haben. Ja? Diese Kinder sind Teil, so wurde es mir erklärt, ich habe mich mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt, aber sie sind Teil der Ursachen der mittlerweile Hunderttausenden von Straßenkindern, die sie gerade in einem Land wie Ägypten heute haben. Das gab es früher nicht in dem Umfang. Ja? Also das sind Kinder, die sozusagen aus diesen Affären geboren werden in irgendeiner Form, die mittlerweile auch schon wieder so groß sind, dass sie sich auch selbst wieder fortpflanzen, ja? Wo ein unglaubliches Massenelend im Gange ist, ja? Von Verzweifelten. In Alexandria und in Kairo sind diese beiden Phänomene grauenhaft. Diese Ehe auf Zeit kommt ursprünglich aus der Schia, also es hatten sozusagen nur die schiitischen Muslime und die Sunniten haben immer gesagt, ach, das ist eine schiitische Geschichte, die Schiiten sind ja eh keine echten Muslime und so weiter, wir kennen das nicht. Nur mittlerweile hat es auch in der Sunna, gibt es viele Fatwas, also viele religiöse Gutachten, wo man sozusagen diese oder jene Möglichkeit findet, um sozusagen diese außerehelichen Verhältnisse zuzulassen. Und ich wurde damit bei meiner Recherche in Ägypten immer wieder konfrontiert, weil es ist die einzige Möglichkeit, um sozusagen diesem Dilemma irgendwie zu entkommen. Und es gibt junge Männer in einigen Staaten, die etwas verzweifelt sind, weil die sagen, ich bin 28, ich bin 30 und ich habe noch nie eine Frau gehabt. Ja. Und die sich dann natürlich auch in ihrer Verzweiflung und in ihrem sonstigen dann auch irgendetwas suchen, sozusagen, wie sie dann das lösen können. Und das ist diese Ehe auf Zeit. Und da sozusagen, was jetzt die religiösen Autoritäten anbelangt, die sagen, ihr dürft dieses noch und dieses nicht, aber übrigens, gibt es einen Film von einer iranischstämmigen österreichischen Regisseurin, ich habe sie im Buch erwähnt, der Name entfällt mir jetzt leider gerade, sie hat über dieses Phänomen im Iran einen Film gedreht, und da hat sich eben herausgestellt, die größte Kundschaft sind die Herren aus den religiösen Zirkeln auch. Also die sind sozusagen die wesentliche Kundschaft. Hypokrisie par excellence, also die Borgias mitten unter uns. auf Iranisch in dem Fall. Und diese diversen Fatwas, die sozusagen da herausgegeben werden, ich darf es so sagen, hier und da haben sie zumindest noch religiöse Autoritäten, die als Rektoren einer islamischen Fakultät dieses oder jenes sagen. Das ist ja dann fast noch irgendwo transparent und nachvollziehbar, auch wenn der Inhalt uns irritieren mag. Viel gefährlicher empfinde ich als Beobachterin dieser ganzen Dilemmasache das, was sich in den Chatrooms abspielt, wo sie selbsternannte Prediger haben, so wie sie es in den freien evangelikalen Kirchen in den USA haben, die eben nicht als Theologen, die sich, das mag dann vielleicht wirres sein, was da herauskommt, aber zumindest haben sie einen Theologen, der irgendwann einmal islamische Theologie studiert hat und so weiter und das dann so beurteilt. Aber sie haben in den Chatrooms heute in der islamischen Welt eine gewaltige Diskussion, was darf ich vor der Ehe machen, was muss ich in der Ehe machen und so weiter. Und sie haben, wenn ich hier vielleicht in diesem Zusammenhang etwas, was ich auch im Buche länger ausführe, die Hymendebatte, ja, also das Jungfernhäutchen und die Wiederherstellung selbigens. Das war vor 30, 40 Jahren, konnten sich das nur saudische Angehörige der reichen Oberschicht leisten. Das sind Kliniken am Genfer See stinkreich geworden, weil die waren darauf spezialisiert. Ja. Die sind also dann eingeflogen worden und haben sich in der Schweiz ihr Jungfernhäutchen wiederherstellen lassen, um eben jungfräulich in die Ehe zu gehen mit allem, was dazugehört und dem symbolischen Leintuch. Heute haben Sie bei jedem Gynäkologen irgendwo in den arabischen Städten können Sie um knapp $80 das mittlerweile machen. Und das wird regelmäßig gemacht. Und wenn Sie dann wiederum in die Chatrooms hineinschauen oder auch mit jungen Frauen sprechen, wie Sie das sehen, da ist auch eine unglaubliche Hypokrisie da. Also die eine oder andere hat es vielleicht leisten können. Wie gesagt, es ist immer eine Frage der sozialen Schicht, der Sie angehören, ob Sie es sich leisten können. Und ich vergleiche das, ich darf da wieder die Literatur bemühen, nehmen Sie Schnitzler und nehmen Sie Anatol. Ja? Das Gefallene, was hatte ein einfaches Mädel früher? Sie hatte nichts außer ihre Moral. Und nur mit dieser Moral konnte sie sozusagen ihre Sauberkeit behalten und dann als Ehefrau in Frage kommen. Wenn dieses Mädel gefallen war, weil jemand mit ihr gespielt hat, dann war es für sie vorbei, sie war auf der Straße und das Kind im Waisenhaus.
Darf ich mir erlauben nachzufragen, weil bei Schnitzler war das Internet noch nicht da. Jetzt ist ja, und das war die Frage, was der Herr, glaube ich, auch besprechen wollte, das westliche Beispiel eines liberalen Zugangs zum anderen Geschlecht und ist das kein Beispiel, wo man sich, dass man sich nimmt in der arabischen Welt, oder zählt nur der lokale Chatroom mit den selbsternannten Imamen, oder warum fokussiert man nicht, wenn das Bedürfnis so groß ist, auf eine liberalere Gesellschaftsform wie der nordeuropäischen oder mitteleuropäischen?
Es kommt immer darauf an, in welcher Gesellschaftsschicht sie sich bewegen. Ja? Es gibt genug Milieus, die sagen, ich will einfach nur ganz banal so leben, wie ich das eben auch mitbekomme via Bildschirm oder weil es mir mein Bruder erzählt hat, der in Frankreich lebt. Genauso will ich es auch machen. Aber sie haben auch genug Menschen und auch genug jener, die in Frankreich leben. Man nehme wieder einen Mohammed Ferrat und andere, der jetzt dann nur stellvertretend genannt sein soll, die sagen, aber eigentlich geht mir dieser Westen und geht mir diese Gesellschaft kräftig auf den Keks.
Hat Hollywood versagt?
Hollywood wurde mittlerweile durch Bollywood abgelöst. Ja, also die Bollywood-Produktionen werden im südlichen Raum der Welt viel, viel mehr zirkuliert. Und Bollywood gibt andere Ideen vor als Hollywood.
Okay, das ist das Treue, das Thema, ne?
Ja, und auch, es sind wieder andere Werte und Ideale, die vorgegaukelt werden. Mhm. Ja? Und wie gesagt, der Islamismus unter anderem, ich sage nicht, dass das der Hauptgrund war, aber einer der vielen Gründe für das Entstehen dieses neuen religiösen Frömmelns, ja, ist nicht ein Wunsch nach Spiritualität gewesen, sondern es ist wirklich Abgrenzen gegen eine westliche Gesellschaft, mit der man einfach nichts zu tun haben will, weil sie einen auch immer wieder geschadet hat. Also ich will jetzt nicht in etwas anderes noch hineingehen, was ich im Frühjahr schon mal gesagt habe, aber die vielen, vielen Missverständnisse zwischen Orient und Occident, die Kriege, die der Westen hineingetragen hat, die Energiepolitik, ja, also wir könnten ja heute nicht so in all dem Wohlstand der Energie sein, gäbe es nicht das billige Öl des Orients. Ja? Und wie der Westen da immer wieder, und ich will das jetzt nicht irgendwie entschuldigend und sagen, ich verstehe alles warum, aber es sind Elemente, die in den Köpfen der Menschen immer wieder mitschwingen, die in Karikaturen vorhanden sind, die in Narrativum in der Familie, in der Schule und so weiter mitschwingen und jeder nimmt es anders auf. Und dieses sich dann eben orientieren an kuriosen, religiösen Gutachten, Bestellungen und so weiter, die man sich holt, ob jetzt aus dem Internet oder weil es eben eine religiöse Autorität sagt, das ist einfach, findet statt, auch in einer Gesellschaft, die für mich in vielfacher Hinsicht krank ist. Ja.
Okay, bitte.
Ich hätte gerne Ihre Meinung zum Männerüberschuss. Mhm. Und zwar, wir wissen ja in China, dass es im Prinzip im Schnitt bei 1,3 steht, in gewissen Regionen, speziell im Landesinneren, aber bis zu 1,5 geht. Früher war es halt dann so, wenn es in irgendeinem Dorf so weit war, hat man sich zusammengerauft, hat das Nachbardorf überfallen, die Männer ermordet, die Frauen geraubt. Ja. Wie sehen Sie das Problem heute mit China, für China innenpolitisch, und dass China einfach anfängt, sich gewisse Länder, egal welche, sich einfach schnappt?
Ja, das haben sie auch mittlerweile schon heftig im Gange. Also Frauenraub aus Burma, Myanmar, Burma, ja, sagen wir mal, Burma ist dabei, wieder Burma zu werden, ist voll im Gange. Nordkoreanerinnen, Vietnamesinnen. Also ich war in Vietnam, China vor ein paar Jahren. Da findet teilweise über die Grenzen Frauenraub statt. Teilweise die sich leisten können, kaufen sich Frauen eben dann in den Nachbarländern. Also auch wiederum eine Frage, immer wer sich leisten kann. Aber das Frauenraub sozusagen dass Mädels entführt werden und dass hier Bauern sich zusammenschließen, um irgendwie zu Frauen zu kommen und diese dann eben fast als Wegelagerer schon rauben, ja. Das ist nicht nur ein Phänomen, das sind Tatsachen, die passieren. Ich zitiere im Buch dazu, ich habe sie mir angesehen, eine ARD-Dokumentation, die vor 2-3 Jahren gedreht wurde, genau zu diesem Thema, Frauenraub in der Volksrepublik China. Ist gang und gäbe. Und der Raub der Sabinerinnen, der ja auch vor diesem Hintergrund des Männerüberschusses im gerade neu gegründeten Rom und keiner der umliegenden Stämme wollte mit diesen Wegelagerern, das waren ja alles Einwanderer, waren ja alles Migranten, die da in Rom gekommen sind aus dem Trojanerkrieg und so weiter. Keiner wollte was mit diesen aggressiven jungen Herren zu tun haben und keiner wollte seine Töchter hergeben. Und das Jus, das Jus Nubii, eben das Heiratsrecht sich zu erlangen, war auch eine Frage des sozialen Aufstiegs dann dieser römischen Siedlung. Und das haben sie über die Sabinerinnen erreicht. Und es ist, letztendlich hat, worauf ich im Buch immer wieder hinauslaufen will, auch, es hat irrsinnig viel mit Status zu tun. Ja? Testosteron bestimmt immer wieder Status. Und das ist auch der Status des verheirateten Mannes. Und der ist für den Chinesen natürlich auch das Wesentliche. Und sie haben heute mittlerweile, haben russische Studentinnen vor 2 Jahren mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe mir das dann näher angeschaut, reichere Chinesen, die sich leisten können, suchen Russinnen. Weil sie haben diese gemeinsame Grenze, sie haben Russland als mit einem traditionellen Frauenüberschuss, also Russland hatte zumindest im 20. Jahrhundert regelmäßig immer wieder Frauenüberschüsse durch die Kriege. Russland hat auch heute wieder einen massiven Frauenüberschuss. Sie haben vielleicht die Zahl schon gehört, aber Life Expectancy, die Lebenserwartung eines Mannes in Russland liegt heute bei 56 Jahren. Und die Kriminalität und Tuberkulose und so weiter. Die Lebenserwartung eines sowjetischen Mannes lag noch bei 65 Jahren. Die ist runtergegangen, sie haben einen Frauenüberschuss in allen Altersgruppen und es gibt offenbar wirklich, also das sind nicht Einzelfänomene, sondern das sind Trends, deswegen also haben mich Leute darauf aufmerksam gemacht, ich habe es mir dann noch ein bisschen angesehen. Es gibt Trends, dass Russinnen über Heiratsagenturen und so weiter eben vermehrt Chinesen heiraten. Unter anderem natürlich auch mit dem Argument, lieber habe ich einen Chinesen, der mich auf Händen trägt, als einen alkoholkranken, gewalttätigen Russen zu Hause. Ja? Also das hören sie dann auch immer wieder und da war unter anderem, das fand ich besonders kurios, also ich habe es kurz erwähnt, Es gibt eine Initiative von einer Russin über einen Blog, die mit einem Inder verheiratet ist, und sie schreibt in ihrem Blog: Aus geopolitischen Überlegungen sollte Russland die Ehen mit Indern fördern, anstatt mit Chinesen, um sozusagen auch ein geopolitisches Gegengewicht aufzubauen. Weil natürlich das sich entvölkernde Russland hat, ich weiß jetzt nicht wie viele Millionen, aber es hat in den letzten 20 Jahren ein paar Millionen Menschen an Bevölkerung verloren. Ich glaube, es sind jetzt nur mehr 160, es waren nochmal 180 Millionen. Sie sind weniger geworden, sie haben diese weite Steppe und sie haben diese unglaublich lange Grenze mit China. Was ja immer in der Geschichte schon ein Problem war. Ja. Also da ist sozusagen dieses Phänomen, dass Chinesen Russinnen heiraten, ein interessantes.
Ja, gegen diese geostrategischen Strategien verblasst ja die Heiratspolitik der Habsburger. Ne? Ja. Unklar. Aber bitte.
Ich möchte auf ein Thema zurückkommen, Heldentum, Märtyrer. Das ist doch auch stark männlich besetzt.
Ja.
Und wenn ich mir anschaue, in den arabischen Ländern, die Selbstmordattentäter sind zu 99,5% Männer.
Ja.
Die Helden, auch bei uns, gibt es immer noch eine wunderbare Heldenverehrung. Wir gehen zu den Kriegerdenkmälern. Wir haben einen Aggressionskrieg geführt und wir haben nicht die Heimat verteidigt. Ja. In Wirklichkeit waren es arme Leute. Wir verehren es nach wie vor. Das nächste ist in der Kirche. In der Kirche ist es auch so. Dort gibt es Märtyrer, die sind meistens wirklich an Heldentod gestorben. Und die Frauen sind eher dort bekannt geworden durch praktische Arbeit. Und, ja. Und ja. Sind trotzdem heilig geworden.
Ja, danke.
Also das Märtyrer-Thema.
Ja, das Märtyrer und auch, wenn die nehmen Amokläufer. Also ich kenne keine einzige weibliche Amokläuferin. Und sie haben mittlerweile ein paar Frauen, die sich auch in die Luft sprengen, vor allem unter den Tschetscheninnen. Also das Musical-Theater-Überfall von 2003, das waren die schwarzen Witwen aus Tschetschenien. Die waren 40, ja. Und das ist wieder ein anderes Phänomen, ja. Die alleinstehende Frau, die Mann und Sohn und Vater verloren hat, die dann sich entsprechend polieren lässt, um das zu machen. Aber Sie haben vollkommen recht, dass sozusagen dieses in das offene Bajonett hineinlaufen, Erster Weltkrieg, da sind am Anfang nicht nur die armen Teufel mitmarschiert, die waren dann in den letzten Kriegsjahren, die man reingeschickt hat, aber auch hier habe ich wiederum die Literatur, darf ich bemühen, Stefan Zweig. Der schreibt in Erinnerungen eines Europäers, ich habe es im Buch zitiert, das ist eine wunderschöne Passage, er sagt, und es war eine Stimmung des Gemeinsamen, des Miteinanders um Ehre, Gott und Vaterland, und es war eine so großartige Stimmung, und wenn es nicht um des Krieges Willens gewesen wäre, wäre es ja eine großartige Stimmung gewesen. Ja? Also ein Wittgenstein, ein Stefan Zweig und viele andere zweifellos umfassend gebildete Denker haben diesen Krieg im August 1914 mitbegleitet, mit ihren Texten und auch mit ihren Ausführungen und Tagebüchern. Und trotzdem geirrt, ja. Also da ist es sozusagen, da hat vieles, vieles mit hineingespielt, aber es war sicherlich diese unglaubliche Aufbruchsstimmung und jetzt putzen wir die Stiefel und setzen uns auf unsere schönen Rösser und können endlich los. Der Krieg als, Tolstoi beschreibt das auch in seinen Romanen immer wieder, der Krieg als Unterbrechung aus der Fadesse. Ja, es war sozusagen, man konnte raus und man konnte seiner Angebeteten dann mit einer kriegerischen, heldenhaften Erzählung, natürlich war man dann auch imposanter, entsprechend wieder man hatte einen Status bei der Rückkehr. Und die totalen Kriege des 20. Jahrhunderts haben uns hier natürlich in eine andere Epoche des Kriegführens hineingebrochen, aber der regelmäßige Krieg als Unterbrechung der Fadesse, der war etwas anderes.
Wenn man, da jetzt in die Zukunft schaut und, wie Sie gesagt haben, von diesen strategischen Überlegungen zwischen China und den USA, zu sagen, hier eventuell diesen Männerüberschuss durch einen Krieg abzubauen, dann ist der ja nicht mehr auf Basis eines Massenschlachtens wie im Ersten Weltkrieg, sondern eigentlich auf Basis massiver technischer Überlegenheit, chirurgische Schläge. Kriegen wir da die Männer weiter, die wir weiter haben müssen in diesem Krieg? Oder?
Wenn man sich die Opferzahlen anschaut, seit 1914, 1918 waren 90% Soldaten, 10% Zivilisten. 1945 war die Sache schon anders, da hatten sie fast 70% Zivilisten. Heute sind in jedem Krieg 95% Zivilisten.
Eben, ja? Das ist ja der Punkt.
Und wir haben ja heute keine Kriege mehr auf Schlachtfeldern oder Seekriege oder Luftkriege, wir haben einfach den Guerillakrieg in der Stadt. Ja? Und da glaube ich, also ich sehe auch nicht, ich bin kein geborener Optimist, muss ich immer dazu anmerken. Ja? Und ich möchte jetzt nicht in einer zappenduseren Stimmung da entlassen, aber erstens glaube ich, dass wir schon mittendrin sind in diesen Kriegereien und dass wir nicht erst warten müssen, dass sie ausbrechen. Und ich fürchte, es wird die Gewalt, die sich abspielen wird, das wird einfach viel urbane Guerilla-Gewalt sein. Und wenn Sie mit Militärs sprechen, also französische Armeen, der Sohn einer Freundin von mir hat dort seine Offiziersausbildung vor ein paar Jahren beendet. Ich habe ihn gefragt, was habt ihr sozusagen, was war auf eurem Stundenplan, auf eurem Lehrplan? Er hat gesagt, 80% war Aufstandsbekämpfung, städtische Aufstandsbekämpfung. Mhm. Das heißt, man wird ja auch daraufhin trainiert, jetzt nicht fremde Armeen irgendwo abzuschießen, sondern man weiß sehr wohl, dass die Gewalt sich entladen wird in den jeweiligen Städten.
Syrien.
Ja, es ist auch so etwas. Aber, okay. Aber auch das, was sich sozusagen als Gewalt entladen wird, zu Hause. Ja? Mhm. Und nach Syrien traut sich sowieso keine fremde Armee hinein. Ja, also das ist klar, die Kloßbrühe, dass die da nicht rein wollen. Und es ist ja auch nicht so viel zu holen in Syrien, wie man meint, im Irak oder in Libyen holen zu können. Die Frage der sozusagen der Gewaltexzesse, die vielleicht noch kommen werden, spielen sich meines Erachtens ab vor dem Hintergrund, dass einfach die Systeme, so wie wir sie uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, nicht mehr finanzierbar sein werden. Ja? Und das wird auch nicht mehr finanzierbar sein für den indischen, für den chinesischen, für den russischen sozusagen Masse. Und dass es hier einfach zu größeren Gewaltausbrüchen kommen wird. Ob es zu einer Auseinandersetzung zwischen USA und China kommen wird, wie das sozusagen manche US-Denker sich natürlich auch darauf vorbereiten und das durchtrainieren, kann sein, ich würde es nicht ganz ausschließen, dieser Inselstreit Japan-China um Senkaku Diaoyu ist letztendlich ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und China, genauso wie zwischen Philippinen und China und Vietnam und China, ist immer ein Stellvertreterkrieg USA-China. Und dass hier es sozusagen noch zu einer größeren Gewaltentladung kommen könnte, kann sein. Ja. Einige US-Denker planen in diese Richtung. Ich kann nur Refero Relatum betreiben, das Beobachtete wiedergeben. Aber die Bilder aus Athen, die Bilder aus Madrid sind für mich als Zeitgenossin dieser Ereignisse schlimm genug. Ja? Mhm, mh. Und da muss ich gar nicht erst dahin übergehen.
Alles klar, bitte.
Ich habe zwei Anmerkungen und eine Frage. Die erste Anmerkung ist zur selektiven Abtreibung. Sie haben über China gesprochen und in China ist es ja auch so, dass Landbevölkerung oder Bauern, deren erstes Kind ein Mädchen ist, ein zweites Kind bekommen können, ganz legal. Dann in Indien ist es ja auch so, dass ein Mädchen jetzt nicht nur einen traditionellen Nachteil hat, sondern auch für die Familien einen wirklichen wirtschaftlichen Schaden bedeutet, dadurch, dass der Brautvater die Hochzeit ausrichten muss und zwei Töchter eine Familie ruinieren können. Dann die andere Anmerkung ist darüber, dass wir hier immer über die frustrierten Männer in den arabischen Ländern sprechen. Und ich war 2004 das letzte Mal in Kairo. Damals war es so, dass der öffentliche Raum dominiert war von Männern. Und dass es vielleicht schon auch so ist, dass die Frauen genauso wütend und enttäuscht sind, aber dass ihre Erziehung und kulturelle Prägung sie einfach vielleicht nicht so sehr auf die Straße treibt. Und was ja auch hier so ist, ich meine, alle Fragen hier sind bisher von Männern gekommen. Und dann meine Frage ist, Sie haben vorhin Katar mit Saudi-Arabien in einem Atemzug erwähnt. Ich habe gelesen, dass die Aufständischen in Syrien massiv von Katar unterstützt werden und wollte Sie fragen, wie Sie das einschätzen, diese Unterstützung oder diesen Konflikt.
Danke. Ja, also ich habe ganz zu Beginn gesagt, ich habe natürlich hier den Akzent gelegt auf die Problematik der Männer und um das Ganze sozusagen auch einzugrenzen, mir ist vollkommen klar, dass es die verzweifelten Frauen auch gibt. Ich habe mehr mit Frauen sozusagen auch zu tun, wenn ich dort bin und lebe, als ich Männer habe ich unterrichtend zu tun, ja, und weil ich sie einfach erlebe, auch als die Brüder von Freundinnen oder so. Und es ist für Frauen, die alleinstehend sind, wie beispielsweise im Libanon, weil dort wiederum die Männer fehlen aufgrund des Kriegsgeschehens. Also meine Generation, das sind die Männer einfach eine Minderheit, weil das sind in dem Bürgerkrieg von 75 bis 90 sind einfach vor allem die Burschen umgekommen. Ja, es fehlen im Libanon, wie auch in Bosnien, teilweise die Männer. Und das ist für die Frauen nicht leicht und da gibt es teilweise einen erbitterten Konkurrenzkampf unter den Heiratsfähigen um diese paar Männer. Ja. Und die Frauen, die sich beruflich etablieren konnten und die jetzt relativ gut verdienen, sage ich mal als Universitätslehrerinnen oder so, die würden aber beispielsweise im Libanon und in Algerien wiederum anders. Da muss man wirklich von Land zu Land und von auch Milieu wiederum, soziales Milieu zum sozialen Milieu unterscheiden. Die leben oftmals mit ihren Brüdern, Geschwistern zusammen oder mit einem Bruder zusammen und dessen Familie, weil es sich einfach nicht schickt, als Frau alleine zu leben. Also und da komme ich jetzt auch wiederum auf die Problematik zurück. Und wie gehen Sie dann als Frau damit um oder wie gehen Sie als Mann damit um? Das ist biologisch nun mal anders, ja, sage ich als Frau. Sie können als Frau zufrieden, verzweifelt, deprimiert, was auch immer sein, ihre Launen haben, aber sie gehen anders damit um als ein Mann. Und was jetzt die Frauen im öffentlichen Raum anbelangt, 90% aller Ägypterinnen wurden irgendwann einmal in ihrem Leben sexuell angegriffen, ja, in verschiedensten Graden. Und die Burka hilft ihnen dabei überhaupt nichts, ja, sie können schwerst verschleiert gehen, sie können sehr rasch zum Objekt sexueller Übergriffe werden. Fahren Sie mal Metro in Kairo. Da haben Sie hunderte Männerhände plötzlich an sich, ja. Da ist eine Gier dieser jungen Männer, da irgendwie eine Frau auch nur anzugreifen oder zu kommen. Die Vergewaltigungen, die sind, darüber spricht ja keiner. Also der Adnan al-Aswani, ein ägyptischer Zahnarzt und Autor, hat dieses berühmte Buch The Jacobian Building und ein paar andere gute Bücher geschrieben. Er hat in seinen Essays, kurz vor Revolutionsausbruch, dieses Thema in einer Serie von Artikeln, einer der wenigen, aufgebracht. Ja. Sie haben vielleicht noch das Bild in Erinnerung von der Frau mit dem hellblauen BH, die sozusagen von Soldaten mehr oder weniger unter laufenden Kameras vergewaltigt wird. Die Jungferntests in den ägyptischen Gefängnissen, ja, wir wollten sozusagen nur überprüfen, damit sie sich nachher nicht beklagen, sie wären vergewaltigt worden und so weiter. Also da ist eine Obsession mit Sexualität da, die sie sich nicht vorstellen können, wenn sie nicht diese Situation in irgendeiner Weise einmal monatelang durchgelebt haben. Und selbst die Männer, die vielleicht zu einer Frau kommen, weil sie irgendwie eine Hochzeit ausrichten konnten oder weil es eine Liebesheirat war oder was auch immer, sie haben aber nicht die Möglichkeit, jetzt vielleicht sich eine Wohnung, ein Zimmer zu mieten. Sie leben mit ihren Eltern und Geschwistern und vielleicht auf zwei Zimmern. Ja. Da ist kein Raum für Intimität. Und sie haben in Ägypten mittlerweile eine Scheidungsrate und auch in einigen anderen arabischen Ländern, ich weiß es vor allem von Ägypten und Libanon, die liegt bei 50%. Und das ist aber eine Scheidung, die sich anders abspielt als bei uns. Bei uns lassen sich die Menschen nach 10, 15, 20 Jahren Ehe scheiden, meistens. Es ist in den arabischen Ländern, gerade in Ägypten, ist die Scheidung im ersten Jahr der Fall. Warum? Weil selbst wenn es einem gelungen sein sollte zu heiraten, da heiraten zwei Menschen, die einander nicht kennen, und da ist die Hochzeitsnacht eine Vergewaltigung. Weil die Obsession mit Sexualität einfach so da ist. Und da spielt vieles, vieles hinein. Wie gesagt, man kann das weder auf 200 Seiten irgendwie darstellen, wie ich es versucht habe, in dem Buch anzureißen, noch können Sie es über eine Debatte. Ich habe nur versucht, sozusagen auf diese Problematik hinzuweisen, weil für mich sie sehr wohl eine Rolle gespielt hat in der ganzen Revolution. Und das zweite Kapitel, wo ich eben über diese Thematik schreibe, habe ich tituliert, also wir können jetzt, wir haben jetzt unsere Freiheit wieder, wurde am Tahrirplatz am 18. Februar letztes Jahr gerufen. Wir haben jetzt unsere Freiheit wieder, wir können heiraten. Das war, pardon. Das war der Slogan, den Sie dort hörten. Wenn Sie jetzt mit jungen Leuten sprechen, die wütend sind auf die immer noch demonstrieren, auch jetzt bei den Karikaturen, auf BBC hat eine Reporterin ein paar junge Männer in Kairo interviewt und gesagt, wie seht ihr das da jetzt mit den Demonstrationen? Gesagt, lasst uns endlich in Ruhe mit den Demonstrationen, wir wollen nur heiraten. Ja? Also wir wollen unser Leben führen und heiraten. Das war in dieser BBC-Reportage vor ein paar Tagen auch wieder drinnen. Und was jetzt Syrien anbelangt, Syrien ist ein Schlachtfeld für Dschihadisten und diverse Gruppierungen aller Art. Ja, da spielt nicht nur Katar eine Rolle mit massiven Waffenlieferungen. Da ist der Iran involviert, da ist Saudi-Arabien dort, da spielen libysche, irakische, afghanische, tschetschenische Milizen. Alle sind sie dort, ja. Weil es einfach ein gewaltiger Stellvertreterkrieg ist. Da geht es um alte Interessen zwischen den schiitisch-persischen Einflusszonen und um alte Interessen der diversen arabischen Stämme. Damaskus hat einfach eine Bedeutung in der arabischen Welt und in der islamischen Welt, die ganz besonders ist. Wer Damaskus hat, ist sozusagen in der alten Kalifenhauptstadt und kontrolliert. Und Damaskus ist meines Erachtens, ich bin jetzt keine Islamwissenschaftlerin, aber ich finde die Bedeutung Jerusalems im Islam teilweise etwas überschätzt. Jerusalem ist nicht ganz so wichtig. Damaskus ist teilweise für die traditionellen arabisch denkenden, sozusagen historisch denkenden Menschen viel, viel wichtiger noch.
Okay, gut, bitte.
Ja, ich wollte auf den Anfang nochmal zurückkommen. Und zwar geht es um die Führung, um das Bauchgefühl, um diese unterschiedliche Position von Männern und Frauen auch hier. Und wie sich das im Laufe der Zeit, also meinetwegen seit der 68er-Bewegung, also sehr verändert hat. Auch zum Nachteil der Männer. Also ich bin überzeugt, dass die Männer hier mehr zahnlose, Testosteron entzogene Typen geworden sind.
Ja.
Und dass letztendlich wir aber die Aufgabe haben, einfach die richtige Position, auch die Führung wieder zu übernehmen, zum Beispiel beim Tanzen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich eine Frau beim Walzer führe, dann kann die Professorin sagen, das ist ja egal, die fühlt sich einfach total wohl, wenn sie sich absolut fallen lassen kann. Und das merke ich als Mann. Und da denke ich einfach, da haben wir eine Menge verloren. Und man hat uns auch das eingeredet, dass wir das eben hier haben. Und da denke ich, da sollten wir eigentlich beginnen, aufzuwachen und zu merken, was wir von den Orientalen lernen können. Was wir können auch was lernen von ihnen. Und da ist zum Beispiel eins, wir müssen mal aufpassen, dass die Männer im asiatischen Raum und in Ägypten auch, die Männer gehen immer auf der rechten Seite ihrer Frau. Und bei uns sitzt aber nur der Chef hinten rechts im Auto. Sonst sitzt der Mann immer links im Auto und sitzt im Schatten seiner Frau. Das hat noch nie einer hier so richtig beachtet. Und da sind wir letztendlich zahnlos geworden und wissen gar nicht, dass das ein ganz tiefer Grund ist, der auch in Familienstellen immer wieder zum Tragen kommt. Das wollte ich nur noch mal erwähnen dazu. Ja. Danke.
Dankeschön. Ich sage immer wieder, Orientierung kommt von Orient, ja. Also das Wort ist einfach aus dem Ganzen drinnen. Ja, es ist eine etymologische Tatsache. Und Dankeschön. Ich werde oftmals gefragt, ich meine, jetzt bin ich auch schon fortgeschrittenen Alters, aber ich bereite die Region so, seitdem ich 17, 18 bin, regelmäßig, und mir haben immer gesagt, ja, als Frau, alleine und blond, ist das nicht gefährlich und ist das nicht unmöglich und kommt überhaupt voran? Ich habe nie ein Problem gehabt. Ja. Ich werde herumgereicht wie eine Prinzessin auf dem Silbertablett, weil das ist einfach eine Frage der Ehre des Herren, der Dame zu ermöglichen, dass sie von A nach B kommt. Brauchen Sie einen Wagen? Ich schicke Ihnen meinen Fahrer.
Auch in der Metro?
Ja, Metro ist dann wieder was anderes. Es gibt aber nur eine einzige Metro auf dem afrikanischen Kontinent, der arabischen Welt, das ist die von Kairo. Das ist die einzige Metro. Aber wenn Sie unterwegs sind, irgendwo in anderen Orten, wo Sie keine öffentlichen Transportmittel haben, dann müssen Sie das Taxi nehmen oder sonst wie. Und da werden Sie als Prinzessin behandelt. Und und das ist aber auch immer nur die Sage, dass ich als Ausländerin, wenn ich die Tochter oder die Frau oder die Schwester des einen oder anderen Herrn werde, dann wäre ich denen wahrscheinlich zu eigenständig, ja, dass ich dieses und jenes alleine mache. Also das muss man auch wiederum sehen. Da kommt die Fremde, die interessiert sich für unsere Kultur, die spricht die Sprache. Aber sie ist ja glücklicherweise jetzt doch keine hier, ja. Also das muss man dann vielleicht auch noch anmerken, weil das wäre ihnen dann wahrscheinlich wieder zu anstrengend, aber ist den Hiesigen auch zu anstrengend. dann stehen sie da mit ihrer Eigenständigkeit. Aber die Sache ist die, dass, glaube ich, wir von diesen und ich habe es beobachtet in den USA und ich finde es in Deutschland ist es auch ausgeprägter als in Österreich. diese erotische Spannung, ja, die ja nicht unbedingt an dem Bett enden muss, sondern das ist einfach eine Spannung zwischen Mann und Frau im Sinne von, da kommt Weibliches und Männliches zusammen und das kann ein netter Flirt, das kann ein Augenzwinkern sein, das kann sein, dass sie sich einfach als Frau, weil sie vom Mann anders angesehen werden, 2 Zentimeter größer sind, ja. Und das kann, weil der Mann sich freut, dass ihn da eine Frau vielleicht eben weiblicher angeht, als der das eben sozusagen an diesem Tag hatte, das vermisst, ja. Und das macht doch das Leben interessant und spannend, ja. Und dass wir da heute in einer Situation sind, wo wir nur mehr Partner und nur mehr Neotras sind. Und wo, wenn der Mann sagt zu seiner Arbeitskollegin, boah, das Kleid steht dir aber toll, du solltest öfters rot tragen. Und sie dann, wenn sie vielleicht in den USA ist, ihn deswegen dann für Sexual Harassment vor Gericht zieht, ja. Diese Fälle gibt es zuhauf. Dann wird natürlich das Zusammenleben von Mann und Frau zum Spießrutenlauf, ja. Und da haben es viele Frauen auf die Spitze getrieben, ja. Und da haben es manche Männer natürlich, indem sie auch Sexual Harassment als Kavaliersdelikt, naja, ich betrapsche halt meine Sekretärin so oft ich will. Da haben beide sozusagen Einzelpersonen da und dort versagt.
Stichwort aber, 68, das haben Sie auch eingeworfen. Ja. Ist das irgendwie
68.
eine Ursache für die Entwicklung?
Ich weiß nicht, war ein Nebeneffekt vielleicht. Also ich glaube 68...
Da haben wir uns ja sexuell befreit immerhin, ne?
Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Welt vor 68 war. Ich kenne ja nur die nach 68. und ich kenne sozusagen nur aus Erzählungen, aber wahrscheinlich war es vorher ziemlich verklemmt und heute ist es halt, oder auch damals, die sich leisten konnten, haben sich immer irgendwie gerichtet. Nur was ich hoffe, dass irgendwie wieder kommt, und dann muss halt jeder Einzelne irgendwie das mit sich ausmachen, ist, dass diese gewisse Erotik wieder zugelassen wird, ja. Aber dafür bedarf es natürlich auch einer bestimmten Reife, wie man mit dieser Erotik umgeht. Und ich habe da meine ganz verrückte kleine Hypothese, weil es wird immer wieder gerne Frankreich zitiert in den Statistiken, die haben die höchste Geburtenrate mit 2,3% Kindern pro Frau und das Deutschland Österreich gegenüber. Meine Hypothese zu dem Ganzen als jemand, der Frankreich tief und innig liebt als Kultur, und ich habe mich dort immer pudelwohl gefühlt, ist genau auch der Grund, ja, zwischen Mann und Frau funktioniert so auf so vielen Ebenen. Das ist nicht nur Steuerbefreiung und Kindergeld und Kinderkrippe. Da können Sie als Frau sehr weiblich bleiben und Vorstandschef eines Nuklearkonzerns werden und wie die Anne-Laure-Vergent 4 Kinder haben. Oder die eben diesen Areva-Konzern lange geleitet hat. Oder Sie können als Frau in Sektionsebene und so weiter vordringen. Und ich habe viele Arbeitskolleginnen gehabt in Frankreich, als ich dort studierte, wo das auch überhaupt kein Problem war in vielen Ehen, dass die Frau dann vielleicht plötzlich das Doppelte verdient als er.
Wird in Frankreich mehr über Klassengrenzen hinweg geflirtet?
Ja. Überhaupt kein Problem. Aha. Und ich meine, ich bin immer wieder gern in Frankreich, weil ich habe das Gefühl, dass ich einfach dann dort auch als Frau wahrgenommen werde. Ja? Und da das fehlt, ja, das fehlt ja in den USA völlig. Da gibt es ja nicht einmal einen Wangenkuss bei der Begrüßung, ja, das ist ja alles schon. Und es gibt nicht diese Nuancierung, wie sozusagen Mann und Frau zueinander stehen können. Es muss ja nicht sozusagen, weil man in der Bar ein Date hatte, man dann sozusagen 3 Stunden später im Bett liegt. Nur ist das sozusagen teilweise in den Köpfen so stark drinnen.
Ja, es geht ja auch in 2, ne? Dann, aber ja. Ich naja, möchte aber noch kurz, sind noch Fragen da, muss ich jetzt nochmal noch schauen. Wir könnten wahrscheinlich jetzt quer durch Europa gehen und uns die erotischen Eigenheiten ansehen, aber was mich interessiert, ist eigentlich Testosteron noch in Österreich. Das möchte ich schon noch kurz anreißen. Auch wir haben eine Gesellschaft, die sich an den Rändern, oder sagen wir, die sich radikalisiert. Ja. Spielt ja auch Testosteron in irgendeiner Weise eine Rolle. Wie schätzen Sie die österreichische politische Situation im Lichte des Testosterons sein?
Also außer über Niederösterreich habe ich darüber hinaus keine Erfahrung.
Ja, es gibt ja noch Kärnten. Ne?
Ich habe kommunal.
Oder scheuchen Sie sich jetzt vor dem Thema? Ne?
Nein, ich kenne wirklich nur Niederösterreich auf dem Gebiet. Aber
unzufriedene junge Männer, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Ich sage nur Stichwort Bubalpartie. Das passt doch ins Thema, oder?
Ja, aber das waren andere Bubal.
Okay, das waren die anderen Bubal.
Ja.
Okay. Ansonsten findet
wir
in Österreich...
mehr Bubalen als Mädchen.
Ja, okay, also kein Problem in Österreich. Gut, das ist meines Erachtens ein sehr versöhnlicher Ausklang, den wir uns mitnehmen wollen nach dem heutigen Gespräch. Ich darf mich zuerst einmal ganz, ganz herzlich bedanken für Dankeschön. Ihre wunderbaren Beiträge. So einen langen Applaus gibt es selten hier. Danke. Also Sie dürfen sich... Also, okay. Schön, danke. Bleiben Sie noch ganz kurz da, ich muss noch etwas ankündigen, nämlich die Kepler-Salon-Exkursion am Montag, 1. Oktober, 16:30 Uhr. Es geht ins Wild Wild East von Linz, nämlich eine Kräuterwanderung im Linzer Osten. Das ist eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wir haben noch 4 Plätze frei. Wer schnell ist und sich da hinten das Buch schreibt, ist noch dabei. Montag, 8. Oktober, 19:30 Uhr, wie gehabt, zeitlich Nachbarrecht, wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt. Erika Maria Wagner, Juristin und Professorin an der Johannes Kepler Universität, klärt uns über Nachbarschaftsrechte auf, wahrscheinlich auch recht launig. Büchertisch, darf ich nochmal hinweisen, Buchhandlung Alex, danke sehr. Bitte nehmen Sie sich das Testosteron macht Politik Buch mit. Ich glaube, es ist eine sehr wertvolle Lektüre. Damit darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie hierher gekommen sind. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Frau Kneißl bleibt noch ein wenig hier, vielleicht für Fragen, die Sie noch haben. Ansonsten danke, sehr schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause.